Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Ja, heute gab es große Ernüchterung angesichts der Ergebnisse der neuen PISA-Studie. Deutschland schneidet so schlecht ab wie nie. Für Lehrer Bob Blume kam das jetzt nicht besonders überraschend.
Es zeigt alles nach unten und die PISA-Studie hat eigentlich nur das gezeigt, was wir, die im Bildungssystem arbeiten, eigentlich schon wissen. Es muss eine Kehrtwende in die deutsche Bildungspolitik.
Was sich konkret ändern müsste, das hört ihr gleich hier. Und Leute, wir haben auch was Schönes heute. Was fürs Herz. Das ist Max der Dritte, ein Golden Red Reaver und kalifornischer Bürgermeister. Ja, ihr habt richtig gehört. Die ganze Geschichte um Max den Dritten gibt's ebenfalls hier. Am Dienstag, dem 5. Dezember. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, so überraschend kam das Ergebnis jetzt vielleicht nicht, aber dass es dann doch so mies ist, das war dann nochmal ziemlich hart.
In Mathematik sowie auch in der Lesekompetenz und in den Naturwissenschaften sind die Ergebnisse von 2022 die niedrigsten, die jemals bei PISA gemessen wurden.
Das sagt Francesco Avisati, Co-Autor der neuen PISA-Studie. In der haben Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht abgeschnitten wie nie. Bei der PISA-Studie werden ja 15-Jährige in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und beim Lesen abgefragt und das in über 80 Ländern. Und die Ergebnisse, die lassen wir uns jetzt nochmal einordnen von Bob Blume. Er ist Lehrer für Deutsch-Englisch-Geschichte, außerdem Blogger und Autor. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Bob, im Jahr 2001, ne, da hat man ja bei der damaligen PISA-Studie vom PISA-Schock gesprochen, weil die deutschen SchülerInnen da auch so schlecht abgeschnitten hatten. Wie geht's dir persönlich gerade mit den aktuellen Ergebnissen? Schockiert dich das auch?
Naja, sie schocken mich immer wieder, aber man muss ja ganz klar sagen, dass wir eine Bildungskatastrophe nach der anderen erleben, ob jetzt die IGLO-Studie oder der IQB-Trend. Es zeigt alles nach unten und die PISA-Studie hat eigentlich nur das gezeigt, was wir, die im Bildungssystem arbeiten, eigentlich schon wissen. Es muss eine Kehrtwende in die deutsche Bildungspolitik.
Das heißt, man braucht jetzt auch nicht unbedingt nur die PISA-Studie, um zu merken, dass was falsch läuft im deutschen Bildungssystem.
Nee, die braucht man dafür nicht, aber solche Studien gerade mit so einer Wirkkraft sind natürlich wichtig. Vor allen Dingen, weil wir hier sehen, dass wir wirklich international auch schlecht abschneiden. Wir schneiden nahezu in jedem Bereich schlecht ab. Wir schneiden im internationalen Vergleich schlecht ab. Und ich glaube, das ist das, was uns am meisten Sorgen machen sollte. Wir schneiden immer schlechter ab. Also die Ergebnisse sind im Vergleich zu 2018 ja nochmal deutlich schlechter geworden. Was heißt, dass wir teilweise wirklich stark unterm OECD-Schnitt liegen und das als ein Land, das nichts hat außer der Bildung. Also das ist wirklich eine Katastrophe, von der wir hier sprechen.
Jetzt kommen die Daten ja aus dem Jahr 2022. Ne? Da waren 2 Jahre Corona-Pandemie oder auch 3 Jahre fast schon. Das heißt, da liegt es ja nahe zu sagen, die ja doch vergleichsweise schlechten Leistungen, die müssen auch irgendwie mit Corona zusammenhängen. Ne? Mit Schulschließungen, fehlenden sozialen Kontakten, digitalem Unterricht, Schulen, die vielleicht nicht mal WLAN haben oder so. Siehst du das auch als einen ganz wichtigen Punkt oder steckt dann doch noch mehr dahinter?
Ja, da steckt auf jeden Fall mehr hinter. Auch hier hilft uns ja der internationale Vergleich. Überall sind größere Lernlücken durch Corona entstanden, aber in Deutschland eben die deutlich größten. Also da muss man dann ja schon sagen, wir sind kein Digitalisierungsweltmeisterland und wir haben unsere Defizite in der Digitalisierung. Aber wenn man sich anschaut, wie die Ergebnisse verteilt sind, dann kann man sagen, die Gymnasiasten haben es gerade qua besserer sozioökonomischer Voraussetzungen das deutlich besser geschafft. Aber wir können es uns nicht leisten, überhaupt irgendwen zu verlieren an Kindern und Jugendlichen. Und das wird jetzt hier nochmal deutlich gemacht. Gerade wenn man über basale Fähigkeiten spricht, also Lesen, Schreiben, Rechnen, das sind eigentlich die Fähigkeiten, die jeder braucht, egal in welchen Beruf er geht. Und irgendjemand, sage ich jetzt mal so polemisch, muss ja die Rente hinterher auch bezahlen von denjenigen, die vor allen Dingen ab 2028 dann in den Ruhestand und in die Rente gehen.
Jetzt gibt es viel Kritik ja auch an der PISA-Studie, auch dass, also zum einen, dass sie nicht unbedingt nur vergleichbar ist mit anderen Ländern, aber eben auch, dass eben diese drei Fächer quasi nur ausgewählt werden, andere wichtige Fächer wie, weiß ich nicht, Politik, Geschichte zum Beispiel eben nicht. Würdest du die Kritik teilen oder würdest du trotzdem sagen, doch, anhand der Fächer kann man schon sehen, welche Tendenzen es gibt?
Ich verstehe die Kritik. Und man kann mit Sicherheit nicht auf Grundlage von einem Ausschnitt alles in Frage stellen. Aber nochmal, wir haben ja eine grundsätzliche Tendenz, die quasi jede Studie, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, bestätigt. Nämlich die Tendenz, dass basale Fähigkeiten nicht mehr flächendeckend vorhanden sind. Und wenn es zum Beispiel ums Lesen geht, naja, diese Fähigkeit muss beherrscht werden, um innerhalb des digitalen Raums zu bestehen, um politisch wirksam werden zu können, um zu partizipieren. Also das ist einfach so, ohne Lesen, Schreiben und ein Mindestmaß an mathematischen Grundkenntnissen zu haben, ist es einfach schwierig, in dieser Gesellschaft alles andere zu tun. Deshalb ist es aus meiner Sicht schon durchaus wichtig, dass man das Ganze auch entsprechend schwer wiegen lässt.
Jetzt sagt die PISA-Studie auch, dass das Bildungssystem in Deutschland besonders ungerecht ist, was eben bedeutet, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler immer noch stark davon abhängen, ob man aus einem Elternhaus kommt, was gebildet, sozioökonomisch besser gestellt ist, dass es eben drauf ankommt, wo man eben auch herkommt. Das ist schon lange so in Deutschland und verbessert sich offenbar nicht. Was müsste da passieren, dass da mehr Chancengleichheit auch herrscht?
Ja, Chancengleichheit bedeutet ja vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass Voraussetzungen, die unterschiedlich sind, ausgeglichen werden. Also mit anderen Worten, es ist ganz klar, dass diejenigen, die eben keine Akademikereltern zu Hause haben, die ihn oder sie unterstützen können, die keine Eltern haben, die, wenn sie nicht unterstützen können, das Geld für Nachhilfe haben, dass diejenigen jedenfalls schlechtere Voraussetzungen haben. Und das lässt sich beheben mit Maßnahmen, vor allen Dingen im frühkindlichen und im Grundschulbereich. Das Startchancenprogramm der Bundesregierung, wie es jetzt im nächsten Jahr, man muss leider sagen auch erst, dann kommen wird, das ist schon eigentlich ein ganz guter Aufschlag. Allerdings ist es hier wirklich deutlich zu wenig Geld. Wir haben einen Investitionsstau von 45 Milliarden Euro. Also mit anderen Worten, wir brauchen eine massive Investition in die Bildung, vor allen Dingen im frühkindlichen Bereich, vor allen Dingen in den Grundschulen, aber dann auch in Bezug auf diese Ungleichverteilung von Kindern und Jugendlichen.
Sagt Lehrer Bob Blume. Mit ihm habe ich über die neuen PISA-Ergebnisse gesprochen, in denen deutsche SchülerInnen so schlecht abgeschnitten haben wie nie. Danke dir, Bob, für deine Einschätzung.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad, am besten auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Das ist das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, auf das sich die Staatengemeinschaft bei der Weltklimakonferenz im Jahr 2015 geeinigt hat. Jedes Land setzt dann eigene Klimaschutzziele fest, um dazu beizutragen, dieses Ziel zu erreichen. Ob das allerdings ausreicht und auch wirklich umgesetzt wird, ist dann wieder eine andere Frage, mit der sich der Climate Action Tracker regelmäßig beschäftigt. Das ist ein unabhängiges wissenschaftliches Projekt, das auf der aktuellen Weltklimakonferenz in Dubai seine neuesten Einschätzungen vorgestellt hat. Sprechen wir jetzt drüber mit Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Er ist für uns in Dubai mit dabei. Georg, wenn wir erstmal die ganze Welt insgesamt anschauen, wenn die Länder ihre aktuellen Klimaschutzmaßnahmen so umsetzen wie geplant, bei wie viel Grad landen wir dann Ende des Jahrhunderts?
Dann landen wir bei einer Erwärmung um 2,5 Grad. Das ist, wäre eine ziemlich katastrophale Entwicklung. Es könnte aber auch sogar ein bisschen mehr werden, nämlich dann, wenn die Politik so weitermacht wie bisher. Es sind ja nicht alle Versprechen tatsächlich dann auch in Gesetze und in Klimapläne umgesetzt worden. Es könnte aber auch deutlich besser werden, wenn alle Staaten sämtliche Ankündigungen wirklich umsetzen, die sie auch noch so unverbindlich und wolkig gemacht haben, dann würden es immerhin nur noch 1,8 Grad wärmer. Mhm. Aber auch das ist deutlich zu viel. Wir haben ja derzeit 1,2 Grad über dem vorindustriellen Zeitalter. Und wir sehen ja jetzt schon, dass Extremwetter sehr stark überhand nehmen.
Ich wollte gerade sagen, also 2,5 Grad in diesem Szenario, in diesem schlechten Szenario, würden ganz konkret bedeuten, dass, was würde es ganz konkret bedeuten?
Noch viel mehr Katastrophe. Noch viel mehr extreme Wirbelstürme, Starkregen, Hitze, Dürren. 2,5 Grad, das wäre etwa doppelt so viel Erwärmung, wie wir bisher haben. Das, so sagte Niklas Höhne vom New Climate Institute, ist nicht mehr handelbar. Dann werden ganze Regionen unbewohnbar. Da gibt es auch viele Forschungsergebnisse zu. Auch in Deutschland wären die Wettermuster völlig verändert. Und es ist die Gefahr, dass dann Kipppunkte überschritten werden, wo sich dann die Erderwärmung gewissermaßen selbstständig macht. Also beispielsweise Permafrost auftaut in Sibirien und der dann nicht mehr zu stoppen ist und da Methanemissionen in großer Menge kommen. Also das müssen wir unbedingt vermeiden, so Niklas Höhne vom New Climate Institute heute Morgen.
Schauen wir auf die einzelnen Länder in der aktuellen Untersuchung. Wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Reicht das, was Deutschland macht und noch vorhat, aktuell auf diesem 1,5-Grad-Pfad?
Also Rahl, egal nach welchem Land du fragst, die Antwort ist immer, dieses Land ist unzureichend. Denn der Climate Action Tracker bewertet alle Länder, der bewertet nicht alle Länder, aber alle Länder, die er bewertet, das sind die großen Industriestaaten, aber auch viele Entwicklungsländer, haben unzureichende Klimapläne, kein einziges genügt den Anforderungen bisher, Deutschland also auch nicht. Immerhin sieht der Climate Action Tracker in Deutschland Verbesserungen, zum Beispiel der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber es gibt einen großen Rückstand im Verkehr, wo es bisher ja praktisch keinen Klimaschutz gibt. Auch Gebäude und Industrie, das sind zwei weitere wichtige Sektoren, da sei es ziemlich unzureichend. Wir haben ja jetzt das Gebäudeenergiegesetz, auch Heizungsgesetz genannt, das dann stark wieder abgeschwächt worden ist. Außerdem baut Deutschland weiter fossile Infrastruktur auf mit den LNG-Terminals. Also Deutschland schwimmt so im vorderen Mittelfeld mit, würde ich sagen, aber es ist noch lange nicht auf Kurs.
Jetzt ist China ja eins der Länder, wo die Emissionen nicht runter, sondern immer noch ordentlich raufgehen. Trotzdem sieht ja die aktuelle Studie China trotzdem als positives Beispiel. Inwiefern?
Ja, China wird immer noch schlechter bewertet als Deutschland zum Beispiel, als die Europäische Union, das muss man schon sagen. Aber die Zeit, wo die Emissionen in China steigen, die gehen zu Ende. Und das ist ein großer Hoffnungsschimmer, weil ja China für einen ganz erheblichen Teil der weltweiten Emissionen verantwortlich ist. China baut die erneuerbaren Energien ganz enorm stark aus, vor allem die Solarenergie und die Windenergie, setzt stärker als jedes andere Land der Welt auf Elektroautos. Und es baut zwar noch Kohlekraftwerke, aber das könnte zum Ende kommen. Und der Ausbau der Infrastruktur in China ist zum großen Teil beendet. Das ist besonders CO2-intensiv. Und wenn das Wachstum, das auch noch schwächer geht, dann in andere Bereiche geht, dann geht der CO2-Ausstoß zurück. China hat das für 2030 versprochen und jetzt könnte es schon 2025 soweit sein. Mhm. Und das ist ein echter Lichtblick.
Okay, also ein Lichtblick. Auch zum Schluss noch die Frage nach was einem Ausblick nach was Positivem. Also könnte man das 1,5-Grad-Ziel doch auch noch erreichen und wenn ja, wie?
Also technisch ist es immer erreichbar, aber es fehlt am politischen Willen. Das ist eigentlich die klare Diagnose. Man müsste alle Register ziehen, die man weltweit zur Verfügung hat und das in allen Bereichen. Niklas Höhne vom New Climate Institute spricht vom Notfallmodus, das heißt also ein sofortiger Stopp des Ausbaus aller fossilen Energien, wo auch immer. Schneller Heizungsaustausch bei uns, Ernährungsumstellung, schnelle erneuerbare Energien sowieso. Trotzdem sind eigentlich alle Prognosen so, dass wir die 1,5 Grad zumindest vorübergehend überschreiten und es gibt die vage Hoffnung, dass es uns dann gelingt, mit technischen Mitteln CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszusaugen. Das ist so wie Zahnpasta wieder zurück in die Tüte und dass man dann wieder unter die 1,5 Grad kommt, möglicherweise wenigstens gegen Ende des Jahrhunderts.
Sagt Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Er ist für uns auf der Weltklimakonferenz in Dubai mit dabei und mit ihm habe ich über die neuesten Zahlen des Climate Action Trackers gesprochen. Das ist ein Projekt, was sich anschaut, welche globale Erwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts erwartet werden kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
16 Millionen Menschen in Deutschland sind ehrenamtlich tätig, engagieren sich also, ohne dafür jetzt irgendwie großartig Geld für zu bekommen. Und wir haben unseren Reporter Stefan Beuting heute mal losgeschickt am Tag des Ehrenamtes, um zu schauen, ob sich Menschen auch in Krisenzeiten weiter engagieren und welche Möglichkeiten es gibt, wenn man nur ab und zu Kapazitäten hat.
Ehrenamt, freiwilliges Engagement. Dazu fällt ja bestimmt jedem von euch sofort was ein, eine Tätigkeit oder eine Person. Bei mir heißt diese Person Maria.
Okay, ich hoffe, man versteht mich jetzt gut. Also, ich habe einen Freiwilligendienst in Ecuador gemacht nach dem Abitur.
Wir sind übrigens Nachbarn. Maria ist gerade fertig mit dem Studium, Mitte 20. Und ich weiß, dass sie bei der Organisation mittlerweile auch im erweiterten Vorstand ist. Sie kümmert sich da auch um die Vorbereitung der Freiwilligen, die für ein Jahr nach Ecuador gehen wollen.
Und für die Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, ich mache den Social Media, den Instagram-Account und teilweise auch noch die Homepage von unserem Verein.
Maria betont, wie sinnvoll die Arbeit ist, dass sie viel Spaß dran hat. Und trotzdem könnte hier der Grund liegen, warum mehr als 80% der Deutschen lieber nichts mit Freiwilligendiensten und Ehrenamt zu tun haben.
Ich weiß, wenn ich es nicht mache, dann hat der Verein echt ein Problem. Das heißt, es ist immer schwierig, dann wieder irgendwie da rauszukommen.
Einerseits haben wir Krisen ohne Ende. Die hohe Inflation der letzten Zeit belastet viele Menschen. Das Gefühl, viele haben mehr um die Ohren, als ihnen gut tut. Das plus das, was Maria erzählt. Es müssten eigentlich ziemlich schlechte Zeiten sein fürs Ehrenamt.
Das sind 411.693.
Das ist Annalena Müller von der Kölner Freiwilligenagentur. Und ihr hört es vielleicht an ihrer Stimme, bei denen läuft's. Die Agentur vermittelt diejenigen, die helfen wollen, an die Stellen, wo Hilfe gebraucht wird und ist total gut ausgelastet.
Also wir haben ganz viel im sozialen Bereich, aber auch im kulturellen Bereich, da ist eigentlich so für jeden was dabei, egal ob man jetzt sportlich aktiv sein möchte oder lieber 1:1 eine Hausaufgabennachhilfe machen will, Wanderwege kennzeichnen will oder auch ein Ehrenamt sucht, das man vielleicht von zu Hause aus üben kann, vielleicht im Digitalen, dass man eine Website für einen Verein aufbaut. Also da ist die Bandbreite eigentlich total groß und wir finden eigentlich immer für jeden etwas, was ihn kitzelt und interessiert.
Das Ziel, es soll gut matchen zwischen Job und Freiwilligem. Dazu führen Annalena und ihre KollegInnen Beratungsgespräche durch, indem ich dann als Bewerber zum Beispiel ganz offen darüber sprechen kann, was ich nicht will. Zum Beispiel, dass mein Ehrenamt mich völlig vereinnahmt und kaum Freizeit für anderes übrig bleibt. Und genau dafür gibt es das Programm Kurz und Gut.
Da haben wir ein E-Mail verteilt, wo man sich eintragen kann bei Kurz und Gut und bekommt dann von uns regelmäßig so Engagementangebote zugeschickt, wo man punktuell unterstützen kann. Das kann mal sein, dass man bei einem Sommerfest unterstützt einen Verein, Waffelnberg oder auch im Seniorenwohnheim, einen Weihnachtsmarkt mit organisiert, also Tätigkeiten, wo man oft einfach loslegen kann und sich aber nicht längerfristig festlegt. Und da ist die Vermittlungsquote relativ hoch. Also da konnten wir im letzten Jahr eigentlich für jedes Angebot mindestens eine Person oder mehr finden.
Im Jahresbericht der Freiwilligenagentur finde ich eine Statistik. Vermittelte Freiwillige zwischen 2012 und 2022. Mit Ausnahme einer kleinen Corona-Delle ist die Tendenz steigend. In den letzten 10 Jahren haben sich die Vermittlungen von damals gut 700 auf heute 1500 mehr als verdoppelt. Krisen können Egoismus fördern, doch sie steigern auch das Bedürfnis nach Sicherheit und Verbindung. Der Fachbegriff Safe and Connect. Freiwilliges Engagement und Ehrenamt können das bieten, auch wenn man es nur ab und zu mal macht. PsychologInnen haben übrigens nachgewiesen, helfen macht glücklich. Meine Nachbarin Maria und Annalena Müller bestätigen das.
Und ich mache das total gerne, auch einfach aus dem Grund, dass ich weiß, ich bin in Deutschland geboren, ich bin in einer sehr, sehr privilegierten Situation aufgewachsen und dass man da einfach, wenn man die Kapazität dafür hat, einfach an anderen Stellen dann unterstützen sollte.
Dass sie sagen, das hat mich jetzt total gestärkt oder hat mir nochmal Kraft gegeben, auch irgendwie durch diese Zeit zu kommen oder zu merken, ich kann auch im Kleinen was bewegen und was Gutes tun.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, machen wir uns nichts vor. Kostenlose Retouren im Onlinehandel sind praktisch. Man kann viele Größen bestellen, man kann Dinge einfach so wieder zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt oder passt. Und das machen wir auch wahrscheinlich, viele von uns jedenfalls, sehr häufig. Dabei wissen wir ja eigentlich, dass das jetzt nicht unbedingt gut für die Umwelt ist. Es schafft zusätzliche Lieferwege, sorgt für mehr CO2-Ausstoß und viele Händler vernichten ja Retourenartikel auch einfach noch. Und das ist jetzt obviously auch nicht ressourcenschonend. Jetzt zeigt eine neue Studie, dass das Problem mit den Retouren sich in den letzten Jahren auch nicht wirklich verbessert hat. Sprechen wir drüber mit Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Warum bekommen wir das mit den Retouren nicht in den Griff? Warum bestellen bestellen wir nicht einfach das Richtige?
Weil wir KonsumentInnen das einfach viel zu geil finden, dieses System. Also Shops, die eine kostenlose Retourenoption bieten, gelten für viele KäuferInnen als besonders attraktiv. Marco Atzberger ist Handelsexperte von dem händlernahen Handelsforschungsinstitut EHI, das diese neue Studie herausgegeben hat. Und er sagt, dass Kundinnen und Kunden einfach keinen Bock auf Retourenkosten haben.
Ach, es testen immer wieder Händler mit Retourengebühren, auch vereinzelt. Das wird dann gar nicht unbedingt so publik gemacht. Das findet in unterschiedlichen Ländern statt. Das findet auch in Deutschland ab und zu statt. Und man sieht einfach, dass dann die Kunden doch sehr viel vorsichtiger bestellen.
Und auch Appelle an die nachhaltige Vernunft der Kundinnen und Kunden haben noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Dabei gibt's doch schon durchaus Fortschritte. Also mittlerweile haben ja viele Shops auch so Größenangaben, um zu vermeiden, dass es viele Retouren gibt, ne? Dass man eher das bestellt, was einem auch wirklich passt.
Ja, scheint aber alles nicht zu bringen. Auf die Frage, warum dieser Ansatz nicht greift, gibt die neue Studie keine Antworten. Allerdings zeigt sie auf, dass die Online-Händler auch ganz massives finanzielles Interesse daran haben, die Zahl der Retourensendungen zu senken.
Von welchen Dimensionen sprechen wir denn da?
Also laut der Studie der EHI kostet eine Retourensendung das Unternehmen im Schnitt zwischen 5 und 10 Euro.
Mhm.
Bei größeren Artikeln, wie jetzt Möbel zum Beispiel, reden wir da sogar von bis zu 20 Euro. Und am teuersten ist dabei laut der Studie für die Händler, die Artikel auf ihre Qualität zu überprüfen. Marco Atzberger sagt, dass da eigentlich kein Weg an Retourenkosten vorbeigeht, um gegen das Problem vorzugehen.
Aus unserer Perspektive ist es so, dass der einzige wirkliche Hebel wäre, Gebühren einzuführen. Die müssen dann nicht in der Höhe sein der Gesamtkosten, die die Retour verursacht, aber alleine als Steuerungswerkzeug, dass man sich bewusst ist, ich verursache hierbei Kosten und Ressourcenverbrauch. Aus Marketing-Gesichtspunkten, aus Umsatzgesichtspunkten hat man allerdings Angst, diese Gebühren einzuführen.
Also er schränkt es auch direkt wieder ein. So richtig wahrscheinlich wirkt das alles nicht, dass das so kommt. Und selbst wenn der Staat Retourenkosten vorschreiben würde, dann würden Händler wahrscheinlich Möglichkeiten finden, das zu umgehen, so der Handelsexperte.
Jetzt gibt es ja auch Händler, die Retouren wirklich einfach rigoros in den Müll kloppen, also schreddern. Und zumindest dagegen will die EU ja was tun. Wäre das vielleicht nicht auch ein Ansatz, um den Druck auf die Händler zu erhöhen, flächendeckend Retourenkosten einzuführen und damit auch die Zahl der Retouren zu verringern?
Es ist zumindest fraglich, ob das der ganz große Wurf ist. Also erstmal ist es ja gut, dass unverkaufte Kleidung gerade von großen Händlern nicht einfach zerstört werden darf. Mhm. Das steht im aktuellen Vorschlag der EU-Kommission auch dazu. Marco Atzberger stellt aber in Frage, wie viel das wirklich bringen wird. Denn gerade beim Thema Kleidung ist das Retourenvernichtungsproblem wohl gar nicht so groß, sagt er.
Dort erhält man sehr viel Ware in gutem Zustand zurück aufgrund dieses Auswahlkaufs. Diese Waren, die gehen in aller Regel dann wieder in einen Verkaufsprozess. Und die Vernichtung der Ware, die steht eigentlich ganz am Ende, denn ich glaube, das ist klar, ein Händler lebt ja letztendlich vom Verkaufen und nicht vom Vernichten der Ware.
Hier gibt es auch Gegenstimmen. Also Medienberichte zeigen ja auch immer wieder, dass auch Textilien im großen Stil vernichtet werden. Die Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich jetzt darauf geeinigt, dass dieses mögliche Vernichtungsverbot nicht nur auf Kleidung beschränkt werden soll. Und in anderen Bereichen, zum Beispiel Unterhaltungstechnik, könnte der Ansatz auch noch deutlich sinnvoller sein, weil hier in einzelnen Teilen einfach auch noch wertvollere Rohstoffe stecken.
Wir halten fest, Retouren bleiben im Onlinehandel bei Kundinnen und Kunden weiter ziemlich beliebt. Den Handel kostet das eigentlich richtig viel Geld, aber so richtig ändern tun sie bisher nichts daran. Ob neue Ansätze der EU hier für mehr Nachhaltigkeit sorgen könnten, ist die Frage. Infos hatte Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team für uns. Danke dir, Justus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wisst ihr auf Anhieb, wie der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin in eurer Stadt heißt und zu welcher Partei sie oder er gehört? Manche wissen es vielleicht, andere nicht. Hat man ja jetzt auch nicht immer auf dem Schirm, ne? In Idlewild in Kalifornien ist das anders. Da kennt jeder und jede den Bürgermeister. Es handelt sich nämlich um einen Hund, um einen Golden Retriever, Major Max, den Dritten. Habe ich drüber gesprochen mit unserer Korrespondentin in L.A., mit Katharina Wilhelm. Katharina, ein Hund als Bürgermeister. Wie ist es denn dazu gekommen, dass er in dieses Amt gehoben wurde?
Also es ist wirklich eine total verrückte Geschichte, aber die hat einen guten Ursprung. Und zwar tatsächlich eine Tierrettungsorganisation hat gesagt, wir haben hier, das ist eine super kleine Gemeinde, wir haben eigentlich keinen echten Bürgermeister, aber lasst uns doch einen Tierbürgermeister bestimmen. Und wir verbinden das alles damit, dass man, wenn man eine Stimme abgibt, einen Dollar spenden muss. Und das geht dann eben alles an die Tierhilfe. Und eine Frau war sehr hinterher, sag ich mal, mit ihrem Golden Retriever, mit Max, hat auch ordentlich gespendet und hat aber auch irgendwie die Gemeinde hinter sich gebracht. Und dann hat eben Max der Erste gewonnen. Und das ist so super gut angekommen, dass nachdem der gestorben ist leider an Krebs, war schon ein bisschen älter, der gute Max, dass die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, mach doch einfach so weiter. Und sie hatte noch ein paar mehr Golden Retriever bei sich zu Hause. Und mittlerweile ist Max in der dritten Generation Bürgermeister von Idlewild und repräsentiert eben dieses kleine Städtchen.
Gut, ich sage jetzt mal so rein demokratietheoretisch ist da einiges, glaube ich, im Argen, was die Wahl angeht. Aber die Idee ist ja trotzdem sehr süß. Was darf Max der Dritte denn jetzt entscheiden? Was sind seine Pflichten im Amt?
Also ich sag mal so, das ist ein bisschen wie unser Bundespräsident. Der hat nicht so wahnsinnig viel zu entscheiden, aber er repräsentiert ganz viel. Mhm. Also der geht dann wirklich hin, wenn neue Geschäfte aufgemacht werden oder wenn man Spenden sammelt bei der örtlichen Feuerwehr oder ins Krankenhaus. Der besucht auch kranke Kinder zum Beispiel. Aber tatsächlich eine Geschichte in der Corona-Pandemie hat man ihn dann gebeten für den Landkreis. Also es gibt auch einen größeren Landkreis, die dann auch echte politische Entscheidungen treffen für Idlewild. Da hat man ihn gebeten, im Fernsehen aufzutreten und fürs Masketragen zu werben, mitten in der Pandemie. Also der wird dann schon auch gebucht für wichtige Termine, ist halt hier wirklich mittlerweile total bekannt wie ein bunter Hund sozusagen. Und ja, aber es geht einfach viel darum, dass der zeigt, ja, in diesem Städtchen ist was los, ist halt eben auf Tourismus angewiesen und dass die Leute kommen und natürlich auch ein bisschen Geld ausgeben und ja, einfach herkommen und für diese Attraktion letzten Endes auch ein bisschen.
Und in den USA fragt man sich natürlich, ist er Republikaner oder Demokrat?
Das ist ganz wichtig. Ich habe ihn mal gefragt, er hat Folgendes gesagt. Ja, wenn ich das mal
klare
übersetzen
Antwort.
Darf. Genau. Nein, er hat gesagt, oder sein Frauchen besser gesagt, hat mir übersetzt, er ist überparteilich. Und das ist denen auch ganz wichtig, weil die sagen, wir haben so eine gespaltene politische Landschaft in den USA, wir identifizieren uns weder als republikanisch noch demokratisch, sondern irgendwie tatsächlich drüber. Und die sagen auch, zu unseren Events kommen auch tatsächlich beide Parteien und die vertragen sich da auch mal. Mhm. Und das sei eben ganz schön, weil der Übergedanke oder der Gedanke eben über allem sei wirklich, dass man sich mal verträgt und mal über was anderes redet und einfach auch mal ein bisschen gute Laune hat. Ist nicht so einfach dieser Tage.
Und es klingt, als würde das bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Idlewild sehr, sehr gut ankommen.
Ja, also wir haben uns natürlich mal umgehört und die Leute sind wirklich immer begeistert, wollen alle Selfies mit ihm machen. Und viele sagen auch, sie glauben, dass der besser regieren kann als ein Mensch.
I'm guessing he's smarter than most of the politicians we have in the US.
I bet he gets more done than most mayors.
Genau, also sie sagen, ich glaube, der bekommt mehr gebacken als die meisten menschlichen Bürgermeister. Das lasse ich mal so stehen.
Ich auch. In Idlewild in Kalifornien hat das Amt des Bürgermeisters kein Mensch, sondern ein Golden Retriever, Max der Dritte. Und er scheint das ziemlich gut zu machen. Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm hat ihn besucht. Katharina, ich bin ein bisschen neidisch, ich hätte Max auch gerne besucht. Danke dir für diese schöne Geschichte.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.